Es soll heute, wir haben das schon gehört, wieder um einen Namen Gottes gehen. Und zwar um den Namen El Shaddai. Das ist der Name, der in unseren deutschen Übersetzungen meistens mit Gott, der Allmächtige, wiedergegeben ist. Unter diesem Namen El Shaddai hat sich Gott den Vätern Israels vorgestellt. Zunächst offenbarte er sich unter diesem Namen den Abraham, dann später den Jakob, den Enkel des Abrahams. Dort stellte er sich unter diesem Namen vor als der Gott Abrahams und der Gott Isaaks. Und er segnete Jakob als Gott, als El Shaddai. Ich bin El Shaddai. Sei fruchtbar und mehre dich. Und auch dem Jakob, wie vorher schon dem Abraham, sagt er eine große Nachkommenschaft zu, die zum Segen sein soll für alle Nationen. Im Namen El Shaddai segnete Isaak seinen Sohn Jakob und in diesem Namen segnete Jakob dann wieder seine Kinder. Die enge Beziehung zwischen El Shaddai und den Stammvätern Israels kommt auch darin zum Ausdruck, dass er später zu Mose sagt: Ich habe mich deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob als El Shaddai offenbart. Es ist schön, wenn man wie die Nachkommen des Abraham in seiner Geschichte, in seinem Eltern- oder Großelternhaus Männer und Frauen hat, in deren Leben sich Gott erwiesen hat als der, der da ist, als der, der da hilft und regiert. Vielen Menschen war die Erinnerung oder ist die Erinnerung an eine Oma oder eine Tante oder ein Opa, für dessen Leben Jesus Christus eine Realität war, zur Hilfe geworden, diesen Gott zu suchen und zu finden. El Shaddai, ich sagte es schon, wird im Deutschen übersetzt mit Gott, der Allmächtige. Streng genommen wissen wir nicht genau, was Shaddai bedeutet. Die Übersetzung wird deshalb von anderen besser, oder sie meinen, sie ist besser wiedergegeben, wenn sie nicht von Gott, den Allmächtigen, sprechen, sondern von Gott, dem Allherrscher. Oder wie es Martin Buber, einer wohl der besten Kenner der hebräischen Sprache in der Neuzeit, formuliert, einfach der gewaltige Gott. Ich sage das nicht deshalb, um den Begriff allmächtig in Frage zu stellen, sondern mehr deshalb, weil im Deutschen bei unserer Denkweise die Gefahr besteht, über Allmacht, über allmächtig und über einen allmächtigen Gott nachzudenken wie über einen abstrakten Gott. El Shaddai ist aber eben kein Gott, den wir durch abstraktes Nachdenken erfassen können oder, wie es eigentlich erfassen wörtlich heißt, in den Griff bekommen können, sondern El Shaddai ist ein Gott, der sich in den ganz konkreten Situationen unseres Lebens ganz konkret erweist. Der allgemeine Name für Gott im Hebräischen ist Elohim. Elohim bezeichnet Gott als den Schöpfer und Erhalter der ganzen Welt. El Shaddai betont mehr den Gott, der in das Leben der Menschen eingreift, der machtvoll in das Leben der Völker, aber auch in das Leben des einzelnen Individuums eingreift. Und wenn wir ihn so erkennen, als einer, der so mächtig ist und so, ja, oft unerklärlich in unser Leben und in das Leben der Völker eingreift. Wenn wir das empfinden, dann empfinden wir etwa das, was El Shaddai bedeutet. Eine solche Situation wird uns von Hiob berichtet. Er hatte ja Gott angeklagt wegen des Leides, das er erdulden muss, und wollte von Gott Rechenschaft fordern für dieses Leiden, dem das Gott ihm zugemutet hat. Und als er dann vor Gott steht, dann weiß er nichts zu sagen als: Siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten, und zweimal und will es nicht wieder tun. So werden wir Gott erkennen, oder so werden wir sehen, wie Gott ist, wenn er uns begegnet, wenn er vor uns steht, wenn er in unser Leben eingreift. Zuallererst, ich sagte es schon, offenbart sich Gott mit dem Namen El Shaddai, dem Abraham. Im ersten Buch Mose im 17. Kapitel heißt es: Und Abraham war 90 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadlich. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir machen. Mit diesen Worten beginnt ein großes Heilshandeln Gottes an den Menschen. Inzwischen ist es soweit, dass der dem Abraham angekündigte Segen für alle Nationen in seinen Nachkommen in Jesus Christus wahr geworden ist. Sein Heil gilt allen Menschen. Und deshalb dürfen wir die Worte, die er hier zunächst den Abraham sagt: Wandle vor meinen Augen tadellos und ich will einen Bund mit dir machen. Eine Situation, die ganz allgemein für alle Menschen gilt. Sie gilt für dich und sie gilt für mich. Die Aufforderung Gottes: Wandle vor mein Angesicht tadellos. Die Situation ist vergleichbar mit einem kleinen Kind, das sich unter den Augen der Mutter entwickelt und entfaltet. Das Kind fühlt sich unter den Augen in der Gegenwart der Mutter geborgen und fühlt sich frei, die Umgebung, seine Umwelt zu erkunden. Und die Mutter andererseits, die freut sich an dem Dasein des Kindes selbst und an der Entwicklung, die das Kind nimmt. So sollen wir vor Gott leben. Er will Teil an uns haben und wir sollen Teil an ihm haben. Und gegenseitiges Teil aneinander haben ist ja der Sinn, ist der Inhalt eines Bundes. Gott möchte diesen Bund, dieses gegenseitige Teilhaben, auch heute von uns und von dir. Abraham hat es nicht ganz geschafft. Sein Leben war nicht tadellos. Aber auch bei all dem, was er falsch oder nicht richtig gemacht hat, hat er sich festgehalten an diesen Gott, hat diesen Gott immer wieder neu vertraut, hat an ihn geglaubt. Und dieser Glaube, dieses Festhalten an Gott, das wurde ihm, so heißt es in der Bibel, als Gerechtigkeit angerechnet. Und in diesem Sinne war eben auch ein Abraham tadellos. Dieses Freisprechen von der Schuld und vom Versagen war auch damals schon möglich im Hinblick auf das, was später in Jesus Christus geschehen ist, nämlich dass er für die Sünde der Welt gestorben ist. Und weil Abraham aufgrund seines Glaubens von Gott gerecht gesprochen, angesehen wurde als einer, der ohne Tadel ist, konnte Gott auch seinen Segen wahrmachen, nämlich durch ihn alle Nationen zu segnen. Die Bedingung war ja eigentlich, dass er tadellos lebt und dann wollte Gott ihn segnen. Aber Gott sprach ihn gerecht, vorausschauend in Jesus Christus und deswegen konnte er den Segen genießen, konnte der Segen wahr werden, den Gott ihm zugesagt hat. Was bedeutet eigentlich Segen im Leben des Abraham? Wir meinen oft, besonders im Alten Testament, wäre Segen Gottes gleichbedeutend mit einem angenehmen, sorgenfreien Leben. Aber dem war auch im Alten Testament schon nicht so. Schauen wir uns das Leben des gesegneten Abraham an. Er hatte nie ein richtiges Zuhause. Er war die größte Zeit seines Lebens ohne Nachkommen und litt sehr darunter. Und als er dann einen Sohn hatte, den Ismael, dann musste er diesen entgegen seinen Willen mit dessen Mutter wegschicken. Nein, das Leben des Abraham war kein Leben, was wir uns unbedingt wünschen. Und trotzdem war er ein Gesegneter. Worin besteht der Segen Gottes? Worin besteht die Antwort Gottes auf unsere Glauben an ihn, auf unsere Bemühungen, tadellos zu wandeln? Der Segen bestand darin, dass er dem Abraham einen Sinn, einen Inhalt gegeben hat für sein Leben, der über alle Zeiten hinaus und bei Gott gilt. Segen Gottes bedeutet, dass er uns einbaut, dass er uns zu einem Glied in der Kette seiner Segnungen für den Menschen macht. Manche von uns wissen vielleicht, wie es ist, arbeitslos zu sein. Sie bezeugen dann immer wieder oder sehr oft, das Schlimme ist ja nicht, dass man kein Geld hat oder wenig Geld hat. Das Schlimme ist, dass man nicht gebraucht wird, dass man keine Aufgabe hat. Und auch wir Menschen können von Natur aus von Gott nicht gebraucht werden. Aber er ruft uns. Er will unserem Sinn, Leben einen Sinn, einen Inhalt geben. Und das bedeutet Segen. Und das möchte er auch heute in deinem und in meinem Leben. Dass das Leben mit Gott, das Leben mit den Allmächtigen nicht immer bedeutet, auf guten Boden gebettet zu sein, wird auch von verschiedenen Seiten im Alten Testament bezeugt. Insbesondere in Hiob kommt es immer wieder vor. Hiob ist das Buch, wo abgesehen von den Büchern Mose El Shaddai ganz häufig erwähnt wird. Und da heißt es zum Beispiel von Hiob: Denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Mein Geist trinkt ihr Gift. Die Schrecken Gottes greifen mich an. Oder in Hiob 23. Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige hat mich in Bestürzung gesetzt. Hiob 27. So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat. Und Naomi klagt im Buch Ruth: Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses zugefügt hat? Gott erscheint uns auch als der, der machtvoll, unerklärlich in unser Leben eingreift. Als der Gott, dessen Handeln in unseren Augen an den Menschen oder vielleicht auch an mir persönlich als ungerechtfertigt erscheint. Von solchen Leuten wird uns in der Bibel berichtet. Und deswegen haben wir auch nicht nötig zu sagen, das gibt es unter uns nicht. Deswegen haben wir nicht nötig für alles Handeln Gottes, was wir nicht verstehen, für alles Leid, was Menschen zugefügt wird, eine plausible Erklärung zu finden. Aber wie gehen wir mit einer solchen Situation um? Schon an der Art und Weise, wie die Männer und Frauen des Alten Testaments ihre Enttäuschung, ihre Empfinden vortragen, macht deutlich, dass sie in Gott nicht nur den sehen, der das unbegreifliche Leid zufügt, sondern auch den, der in diesem unbegreiflichen Leid bei ihnen ist. Sie erleben dieses Leid gewissermaßen so, wie es der Psalmist einmal ausdrückt: Es sind deine Wogen und es sind deine Wellen, die über mich hinweggehen. Auch in solchen Situationen empfanden diese Leute und dürfen wir heute empfinden, dass es kein blindes Schicksal ist, das uns trifft, sondern dass es Wellen und Wogen sind, Wellen und Wogen Gottes, die über uns weggehen. Und deswegen dürfen wir auch in solchen Situationen daran festhalten, dass Gott da ist und dass Gott für uns ist. Und weil wir das wissen, können wir auch so handeln wie die Männer damals, nämlich mit unserer Enttäuschung, mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, uns an Gott selbst zu wenden, zu ihm zu kommen und ihn zu klagen, was nicht in unseren Augen zu verstehen und was uns ungerecht erscheint. Wenn man das Buch Hiob liest, hat man den Eindruck, dass Gott mit diesen Beschwerden des Hiob besser zurechtkommt als mit den vielleicht richtigen, frommen Worten der Freunde des Hiob. Nein, wir haben einen Gott, einen allmächtigen Gott, zu dem wir kommen dürfen, auch in unserer Zweiflung, auch in unserer Not. Die Männer und Frauen, die solche Erfahrungen gemacht haben mit El Shaddai, mit Gott, den Allmächtigen, sie ziehen auch nicht den Schluss, dass Gott ihnen mutwillig oder aus irgendwelchen, vielleicht sogar bösartigen Gründen solches Leid zufügt. Nein, sie gestehen Gott zu, dass er höher denkt und dass seine Wege höher sind als unsere Wege. Sie gestehen Gott zu und finden sich mit der Realität ab, dass wir nicht alles erklären und verstehen können, was Gott an Leid in dieser Welt zulässt. Das kommt zum Beispiel durch solche Verse zum Ausdruck. Kannst du die Tiefen Gottes erreichen oder die Vollkommenheit des Allmächtigen ergründen? Ähnlich heißt es auch in Verbindung mit dem Namen Yahweh, allerdings im Jesaja-Buch. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir haben es mit einem allmächtigen Gott zu tun. Wenn wir ihm begegnen, dann sehen wir unsere Ohnmacht und sehen, dass alle Macht bei ihm liegt. Wenn wir ihn erfahren als den, der in unbegreiflicher Weise in unser Leben eingreift, dürfen wir wissen, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und dürfen wir uns trotzdem an ihm festhalten und dürfen darauf bauen, dass es einmal so sein wird, wie es der Psalmist zum Ausdruck bringt. Was betrübst du dich, meine Seele? Was bist du so unruhig in mir? Harre des Herrn, halte dich fest an Gott. Ich werde ihm noch danken und ihn preisen, der das Heil meines Angesichts, der auch in dieser schweren Not mein Heil und mein Trost ist. In der vergangenen Woche bei einem Krankenbesuch durfte ich einfach miterleben, wie ein Kranker, ein schwer Kranker und Leidender, eben in dieser Erwartung, in dieser Haltung sogar nicht nur Trost, sondern auch Freude zum Ausdruck bringen kann. Unser Gott ist groß. Wir können nicht ihn immer verstehen, aber er ist immer für uns und er gibt unserem Leben Inhalt und Sinn. Er baut unser Leben ein in den großen Heilsplan, den er mit uns Menschen hat. Amen.